Stell dir vor, es gibt ein Angebot, das bisher nur 10% der Bevölkerung nutzen.
Aber 60% wollen es zeitnah regeln und das Beste, es ergänzt dein Angebot als Versicherungsmakler perfekt.
Die Rede ist von rechtlicher Vorsorge, Vollmachten, Patientenverfügungen und Co. Ein Thema, das deine Kunden beschäftigt, aber viele vor sich herschieben.
Genau hier kommt Juradirekt ins Spiel. Gemeinsam mit erfahrenen Anwälten bietet Juradirekt eine einfache, digitale Lösung, mit der deine Kunden ihre Vorsorgedokumente rechtssicher erstellen können, ohne umständliche Kanzleitermine.
Und für dich? Kein Mehraufwand. Juradirekt übernimmt die komplette Abwicklung und Betreuung deiner Kunden. Du empfiehlst es einfach weiter und generierst zusätzlichen Umsatz.
On top gibt es einen Service-Schutzbrief für automatische Updates, sichere Dokumentenhinterlegung und eine 24/7 Notfall-Hotline.
Und als Makler hast du sogar Cross-Selling-Potenziale zur Kundenaktivierung. Juradirekt spricht offene Lücken an und du bekommst diese Informationen.
Wie du das Ganze in dein Geschäft einbindest, verraten wir dir in Folge 275.
Da spricht Thorsten mit Uwe Rentschmied von Juradirekt darüber, wie du das Thema clever für deine Kunden und dein Business nutzt.
Und vor allem sprechen wir darüber, warum das Thema überhaupt so wichtig ist. Also wenn dir das noch nicht ganz klar ist oder du den Aufwand bei diesem Thema reduzieren möchtest, dann hör dir auf jeden Fall unsere Folge Nummer 275 mit Juradirekt an.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute habe ich hier den euch als treue Zuhörer schon wohlbekannten Dr. Peter Schmidt hier mit im Studio. Der Peter war ja schon dreimal hier bei uns im Podcast zu Gast. Wir haben uns schon über die verschiedensten Themen ausgetauscht. Ein Tausendsasser auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Wir hatten Folge 214, haben wir über Unternehmensberatung gesprochen, Folge 219 über das spannende Thema Bestandskauf und 2029 uns nochmal ausgetauscht zum Thema, was eigentlich die richtige Rechtsform für den Makler. Also wenn ihr da noch mehr dazu wissen wollt, dann ruft gerne nochmal die alten Folgen auf. Und heute möchten wir mal über ein Thema sprechen, was vielen schon so richtig zum Hals raushängt, weil das Wort schon so abgedroschen ist. Ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum. Es soll gehen um Nachhaltigkeit im Maklerbüro. Aber ich verspreche euch, die Diskussion geht nicht in die übliche Richtung, so vermute ich einfach mal. Und jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler Podcast, lieber Peter.
Hallo Nico, schön nochmal bei euch zu Gast zu sein mit einem unter Garantie spannenden Thema.
Freut mich, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Wie sind denn deine Erfahrungen? Ich habe es ja gerade schon so angekündigt, das mag auch mit den aktuellen politischen Wirren zu tun haben. Jetzt haben wir das Ende des Jahres 2024, falls du die Folge in einem Jahr hörst. Es wird Neuwahlen irgendwann geben. Und all die vergangenen politischen Diskussionen um Nachhaltigkeit, sodass viele schon mit den Augen rollen, wenn sie Nachhaltigkeit hören. Das ändert aber nichts daran, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und wenn man einfach mal ein bisschen rauszoomt, wie sind denn deine Erfahrungen aktuell in der Maklerwelt?
Genau, die aktuellen Diskussionen gehen natürlich nicht spurlos an Maklern vorbei. Und mal unabhängig von den politischen Auffassungen des Einzelnen sind doch aber gerade die Themen, die so mit Nachhaltigkeit zusammenhängen, mit Zukunftssicherheit, eigentlich betriebswirtschaftlich ganz vernünftige Themen. Also fangen wir mal so ganz einfach an. Ich glaube, jeder, der Kinder oder Enkel hat, dem ist es nicht egal, wie die Zukunft sich der kleinen Mäuse gestalten wird. Oder eben auch, wenn ich auf die gestiegenen Betriebsausgaben schaue, wegen Strom, Papier, vieles ist teurer geworden, dann hat das ja auch genau mit diesem Thema zu tun. Und deshalb nehmen wir ja auch in unsere Unternehmensberatungen für Maklerinnen und Makler diese Themen mit rein und sagen, lass mal das schockende Wort vielleicht grün für den einen oder anderen einfach mal weg. Und lassen wir uns das so ein bisschen mehr in Richtung zukunftssichertes Geschäftsmodell aufbauen, nachhaltig aufbauen. Ich denke mal, das sind wir dann auch auf dem Weg, wo eigentlich alle sagen, ja, das ist interessant. Und vor allem ist es durchaus eben auch für die Kunden interessant. Ja, also nicht nur für uns als Selbstständige oder Freiberufler, sondern eben auch für unsere Kunden.
Es gibt ja immer wieder den Reflex, nachhaltig ist schön gut, kann ich mir aber nicht leisten. Siehst du das auch so, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was man sich betriebswirtschaftlich leisten können muss? Oder hast du da eine andere Meinung?
Also dieses Argument, das begegnet mir auch öfters. Aber wenn wir dann so ein bisschen in die Tiefe gehen und darüber sprechen, dann wird eigentlich relativ schnell dieses Vorurteil oder dieses Pauschalurteil aufgelöst. Ja, nehmen wir nur mal so einen Punkt. Wenn ich mir eine Bilanz von einem Makler anschaue und dort relativ hohe Ausgaben für das Kfz oder für Reisen sehe, und wir dann sagen, na, wie kommt denn das? Ja, und dass er dann eben sagt, ja, ich brauche das Auto jedes Jahr 40.000 Kilometer, ich fahre zu meinen Kunden. Und du weißt natürlich schon, worauf ich jetzt raus will, dass man eben sagt, okay, dann wärm dich doch mal mit dem Thema Online-Beratung an. Das ist vielen Kunden auch lieb, als wenn man bei ihnen auf der Couch sitzt oder eben auch der Kunde ins Büro kommen muss, die Verkehrsverhältnisse. Okay, auf dem Land, da kommt man ja noch ganz gut vorwärts. Aber wenn ich so an die Großstädte denke, München, Stuttgart, Hamburg, auch bei uns hier in Berlin, dann ist es eigentlich eine Katastrophe. Ne? Und so kriegst du eben relativ schnell eben auch die Kurve, das Beratungskonzept eben nachhaltiger an der Stelle zu gestalten, indem man Online-Beratung anbietet. Das ist nicht für jeden Kunden etwas, das weiß ich. Aber gerade auch durch die Corona-Situation und im Nachfeld nehmen das viele Kunden an. Und das ist nur ein Beispiel, wie man sein Geschäftsmodell eben auch auf Nachhaltigkeit umstellen kann, ohne dass ich dieses große Plakat drüber kleben muss. Ja, das ist einfach betriebswirtschaftlich sinnvoll. Und für den Kunden spart es Zeit. Es spart natürlich auch Geld für das Benzin oder den Strom, mit welchem Auto er fährt oder eben auch mit den öffentlichen, ja. Und so kriegt man relativ schnell auch die Kurve, dass der Unternehmer merkt, das Thema Nachhaltigkeit ist eben mehr als nur eine ideologische Floskel.
Ja, ja, genau. Ich glaube, viele haben da auch sofort den Reflex, dass sie an Greenwashing denken. Und ich mache sowas als Makler nur, damit ich irgendeine bestimmte Zielgruppe anziehe und stelle das in ein Schaufenster und mache mir so einen Deckmantel drüber, dass ich ja ach so grün sei. Im Gegenteil, ich habe jetzt schon von Kollegen gehört, die wirklich da sehr nachhaltig unterwegs sind und das bisher in Schaufenster gestellt haben, die es schon wieder rausgenommen haben, weil sie sagen, da kriegen wir zu viel unnötigen Gegenwind. Darum geht es uns auch gar nicht. Wir wollen einfach wirklich nachhaltig wirtschaften. Und dazu müssen wir es auch nicht unbedingt in Schaufenster stellen. Und unsere Erfahrung ist das auch, also bei der WBV haben wir das für uns auch intern beschrieben, um das mal als ein Beispiel vielleicht zu nehmen. Wir haben es nie groß ins Schaufenster gestellt. Es steht irgendwo versteckt auf der Website, was unsere Grundsätze da sind. Da ist natürlich, und meine Erfahrung auch die, was du jetzt bestätigst, dass es eben auch kein Geld kostet. Und dass man sehr wohl auch jetzt mal, wenn man aus Nachhaltigkeit ist ja ein großer Begriff, aber mal das Thema Umweltschutz als einen Punkt da rausnimmt im ersten Schritt, zu überlegen, was kann ich denn wirklich als Makler tun, weil der Maklerberuf ist natürlich jetzt nicht der, wir haben jetzt kein Kohlekraftwerk, ne? Also wo man sofort sagt, da ist ein großer Hebel, aber ich denke, es gibt schon viele Ansatzpunkte, die man machen kann. Der größte ist natürlich der, dass man nicht mehr so viel reist, so wie du sagst, wenn dann vielleicht auch mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder wie auch immer, aber hauptsächlich Online-Beratung macht. Aber es gibt ja auch ein paar kleinere Hebel, die man ansetzen kann, die man einfach mal durchgehen können, was so Soforthilfen sind. Also wenn ich jetzt sage, warum eigentlich nicht, wenn es nichts kostet, warum soll ich das nicht tun? Wer jetzt zuhört und sagt, ich habe mir aber einfach noch nie Gedanken darüber gemacht, dann würde ich mal sagen, hier sind mal ein paar Tipps, die ich mal raushauen kann und du kannst sie gerne ergänzen. Was wir bei uns im Büro gemacht haben, das sind so ganz einfache Dinge, ne? Dass ich einfach das Büromaterial nachhaltig mache. Ich nehme einen Kugelschreiber halt nicht aus Plastik, sondern aus Bambus oder Holz und ich habe Papier, was recycelt ist und Ökostrom. Wir haben Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Und das sind alles Dinge, die Geld sparen bei uns auch und trotzdem nachhaltig sind. Die ganzen Kaffee, Zucker und so weiter, was man so im Büro hat für Mitarbeiter und Kunden, haben wir nachhaltige Quellen, die wir nutzen. Das sind alle so Kleinigkeiten, die man machen kann. Aber in Summe, glaube ich, bringt das schon was. Wenn alle das machen, hat das eine Auswirkung. Und das hat noch nichts zu tun mit unseren inhaltlichen Beratungen, weil da glaube ich, haben auch viele so ein paar Widerstände, oh, soll ich jetzt nachhaltige Fonds beraten oder nachhaltige Hausratversicherung oder sowas. Fallen dir da noch weitere Punkte erstmal so ganz einfach zum Büroalltag ein, die man sofort umsetzen kann?
Genau, also da habe ich auch noch eine Reihe von Anregungen. Ich würde ganz gerne nochmal das Thema aufgreifen, dass Kollegen sich auch mit diesem, ich sag mal, grünen Mäntelchen so ein bisschen unwohl gefühlt haben und das wieder zurückgenommen haben. Also ganz klar, wir haben viele Kollegen am Markt, die diese Zielgruppe, für die das besonders wichtig ist, für junge Leute, für Leute, die eine starke ökologische Orientierung auch haben, die damit wirklich sehr gute Erfahrungen machen, die zum Teil wirklich nur grüne Produkte verkaufen, das Investment nur grün machen. Also für diejenigen, für das ganz wichtig ist, ist das, da will ich nicht entmutigen. Ja, es ist aber eben dem einen oder anderen unserer sonstigen Kunden vielleicht ein bisschen zu viel. Was an grünen Themen durch die Politik in den Markt getrieben wurde, was in der Regel nur zu Nachteilen geführt hat für die Menschen, die Kosten gesteigert hat und Ähnlichem. Das heißt also, so wie ihr das macht, dass ich bestimmte Dinge erstmal im Büro vorlebe, das bekommt ja der Kunde auch mit. Ja, das ist schon erstmal was Positives. Und im Endeffekt fängt das ja schon, ich sag mal so, bei den alten Kaufmannstraditionen an, ne? Das heißt also erstmal so, wie ich berate, Ehrlichkeit, Transparenz, Teamgedanke, Handschlagmentalität, ne? Also das sind ja alles Dinge, die längerfristig wirken, die zukunftsorientiert wirken, die an der Stelle auch nachhaltig sind. Dann von der Unternehmensführung her, also nicht von einer Aktion in die nächste stürzen, sondern sich eben ein längerfristiges Konzept überlegen, wie gehe ich mit meinen Kunden um, wie kontaktiere ich sie regelmäßig, also ob ich Jahresgespräche zum Beispiel mache oder vielleicht auch Servicevereinbarungen mit den Kunden eingeführt habe. Also dieses gesamte Geschäftsmodell, so wie man das früher eben auch gemacht hat, nicht nur aktions- und stoßweise, das gehört ein Stückchen mit dazu. Und dann gibt es natürlich weitere Aspekte, viele kleine Punkte, die A, mir selber als Unternehmer helfen, meine Kosten im Griff zu behalten, vielleicht sogar zu senken und auf der anderen Seite eben auch nach außen zu wirken. Wie gehe ich zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern um? Ja, also Kunden spüren sofort, welches Betriebsklima ich habe. Das heißt also, habe ich regelmäßige Team-Meetings, wo ich die Mitarbeiter informiere, wo wollen wir gemeinsam hin? Wie ist die gesamte Atmosphäre im Unternehmen? Ja, also manchmal so diese Meeting-Points, die ich einrichte, wo man sich mittags mal trifft, wo man gemeinsam Mittag isst, wo es vielleicht auch ein paar Äpfel gibt, ein paar Getränke. Wenn der Kunde doch ins Büro kommt, welche Getränke biete ich vielleicht an? Das können Sachen sein. Und dann natürlich auch das ganze Thema der Fortbewegung. Ja, also steht vielleicht tatsächlich auch mal ein E-Mobil vor der Tür, was inzwischen viele Maklerunternehmer machen, ein E-Bike für die Mitarbeiter, wenn ich in der Stadt wohne, wo die Mitarbeiter vielleicht auf kurzem Wege in die Firma kommen oder ein E-Scooter dazu. Also das können alles Aspekte sein, die hier eine Rolle spielen. Und dann natürlich hole ich die Kunden auch über die modernen Kommunikationswege ab. Ja, also wie viele Kollegen, die eben noch Briefe schreiben, die zum Teil auch in den E-Mails stecken, wo man eben die Homepage noch entsprechend nicht ausgebaut hat, im Social Media nicht zu finden ist, während eben die Makler, die alle Möglichkeiten nutzen, jetzt Chatfunktionen zum Beispiel anbieten, wo also zwei, drei Mitarbeiter im Laufe des Tages auch den Chat betreuen. Dann hatte gerade gestern auch mit einem Makler gesprochen, der sagt, er ist völlig überrascht, wie die Chatfunktion genutzt wird. Ja, ich muss sie aber eben nur anbieten. Und das können eben alles Dinge sein, die nach außen schon mal dokumentieren. Ich als Makler, ich als Maklerin gehe sorgfältig mit den Ressourcen um, alles was materiell ist, finanziell ist, aber eben auch mit meinen Mitarbeitern. Wir tun vielleicht das eine oder andere selber auch zum Schutz der Umwelt und machen auch eine bewusste Sicherung der Zukunft für die Kinder. Es gibt viele sehr schöne Initiativen von Maklern, die also regionale Umweltinitiativen unterstützen oder in Vereinen selbst unterwegs sind. Und da muss ich gar nicht groß über Nachhaltigkeit reden. Das merken die Leute schon. ja. zum Punkt Produkt also, anbieten. Da würde ich vielleicht, machen wir später mal noch einen Punkt. Also ich bin selber unbedingt ein Freund davon, den Kunden zu sagen, Achtung, neben Produkt A und B haben wir noch eins, was vielleicht ökologischer angelegt ist oder eben auch noch einen Zusatznutzen bietet, weil ich ja nie, wenn ich den Kunden auch schon länger kenne, weiß, wie ist der innerlich gestrickt. Was ist dem besonders wichtig? Und deshalb fand ich es eigentlich schön, dass zumindest im Investmentbereich man danach fragen sollte. Allerdings war es einfach zu kompliziert gemacht. Ja.
Und aber es gibt zu keine wissen, Lösung.
Wie steht der Kunde zu bestimmten Dingen? Das denke ich mal, ist schon ein wichtiger Aspekt.
Absolut. Mir sind auch gerade, weil du es angesprochen hast, noch zwei Punkte eingefallen, die der Fisch im Wasser schon wieder nicht merkt. Also das papierlose Büro. Wirklich einfach mal Ressourcen sparen und auch bei der Effizienzklasse deiner, wir haben ja viel IT, dann auf die Geräte achten. Und dann hast du, glaube ich, was Nachhaltigkeit bezüglich Umweltschutz angeht, schon mal das meiste getan. Und ansonsten ist es wie bei kleinen Kindern, es ist Vorleben, hast du auch gesagt. Damit tut man, glaube ich, viel mehr, als wenn man versucht zu belehren. Und dann kommt ja noch das Thema, gib was zurück dazu der Gesellschaft. Also viele denken dann an Spenden, das ist eine Möglichkeit, wo wieder der eine oder andere sagt, kann ich mir aber nicht leisten. Aber wie du richtig sagst, dann kann man ja das auch in Form von Geld, nicht Geld, sondern Zeit spenden, indem man einfach bei ja, sozialen Initiativen oder Ähnliche mithilft. Oder jetzt hatten wir hier gerade wieder so Flurreinigung, dass man halt mit Müllsäcken durch die Bäche läuft und die Sachen einsammelt. Auch das, ohne dass man das groß wieder ins Schaufenster hängt oder aufs T-Shirt druckt, hat das trotzdem auch wieder einen positiven Effekt auf die Firma. Langfristig, glaube ich, bin ich von überzeugt, weil die Leute sehen, ja, die kennen dich, zumindest regional, und da bleibt immer irgendwas hängen. Also wenn ich was rausgebe, kommt auch wieder von irgendwo was zurück. Und das verstehe ich unter Nachhaltigkeit und nicht nur Naturschutz. Du hast es schon angesprochen, es geht eben, gibt ja auch in diesen EU-Kriterien, ESG, noch zwei weitere Buchstaben für Social und für Governance. Und wie du sagst, ich denke, auch das sollte eigentlich wieder der Standard sein, dass man so den ehrbaren Kaufmann lebt. Wird trotzdem nicht überall gemacht. Und da kommen wir halt über die Nachhaltigkeit wieder hin und sagt, okay, was ist denn nachhaltig? Was hält denn wirklich dann mal nach, wenn ich nur auf das kurzfristige Geschäft schaue oder wenn ich den Kunden so bediene und so mit ihm umgehe und mit den Geschäftspartnern, dass man sich auch in 5 und in 10 Jahren noch mag und in die Augen schaut und die Kunden immer wieder zurückkommen und die Geschäftspartner einen schätzen. Auch das ist Nachhaltigkeit und auch da wieder ist, glaube ich, der Schlüssel einfach nur Vorleben, dann strahlt das aus. Und das finde ich gut, dass du das auch ansprichst.
Ja. Wir selbst machen das auch so, dass eben jeder, der das will, bei uns auf der Homepage eben von der Unternehmensberatung sieht, wie leben wir das. Ne? Also ich selber eben auch früher teilweise 60, 80 Flüge im Jahr, das ist total reduziert. Ja? Das heißt also auch, also wenn dann die Bahn vor Flug und wenn Bahn im Prinzip nicht, auch aus Zeitspargründen im Endeffekt dann eben online. Ja? Ökostrom hast du schon gesagt, Photovoltaikanlage haben viele Kollegen auch auf dem Dach vom Büro oder wenn sie eben im eigenen Haus arbeiten. Wir selber haben also auch 2 Autos bei uns auch auf Stromer umgestellt. Da kommen wir auch sehr gut damit zu Rande. Also Vorleben, dann muss ich auch nicht in jedem dritten Wort irgendwo was von Klima und Natur und sonst irgendwas erzählen, sondern die Leute, die merken das schon und sind dann auch neugierig, dass man das entsprechend anbietet. Und du hast es aus meiner Sicht auch völlig richtig gesagt, sich eben auch in seiner Region in bestimmte Dinge eben auch einbringen. Ja, wenn da irgendwo ein Kinderfest gemacht wird oder eben ein Waldstück neu bepflanzt wird, sich dann eben mit einbringen, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen sponsern. Und wer diese Gelegenheiten nicht hat, übrigens machen das viele Makler auch, ja, also vielleicht habe ich da auch ein bisschen wacheres Auge, dass ich da immer mal schaue, was machen denn die Einzelnen, dann kann man das zum Teil auch über Produktangeber, Anbieter machen. Ja, also wir haben ja Assekurateure, die einen Teil der Versicherungsprämien dann eben in Umweltprojekte stecken. Und wenn ich das dem Kunden erkläre, Achtung, die Haftpflicht, die ist jetzt von einem Anbieter der da 1 oder 2% in ein Umweltprojekt reinsteckt, dann kann das für einen Kunden durchaus auch interessant sein. Mhm. Immer die Kunden entscheiden lassen, also nicht missionieren an der Stelle, wenn es der Kunde nicht will, überhaupt kein Problem. Und ich denke mal auch, eine schöne Sache kann auch sein, für in Bezug auf Nachhaltigkeit Zeit sparen und auch mit der Zeit der Kunden sinnvoll umgehen, wenn ich es schaffe, bestimmte Angebote auch dem Kunden online zur Verfügung zu stellen. Ja, also am Wochenende die Schadenmeldung online machen zu können oder vielleicht auch ein einfaches Produkt online abschließen zu können, ja, wo du als Makler entscheidest, ich stelle nur die und die Haftpflicht ein oder vielleicht 2 oder 3, wo ich weiß, die sind in Ordnung. Und wenn der Kunde das eben machen will, dann kann er das auch zum Wochenende machen. Mhm. Aber der typische Fall, jetzt wo wir es aufnehmen, ist ja kurz vor Weihnachten. Da gibt es ja manchmal auch dann noch einen kleinen Hund oder ein anderes Tier, die Tierhalterhaftpflicht eben online einzustellen. Dann geht das auch mit der Zeit der Kunden entsprechend schonend um. Und das können so kleine Punkte sein, wo ich dann nach außen eben auch dokumentiere, Achtung, das ist uns nicht egal, wie das Geld der Kunden ausgegeben wird. Denn im Endeffekt leben wir alle vom Geld der Kunden. Und ich denke, da haben wir genügend negative Nachrichten im Markt, wie Geld verschwendet wird auf irgendwelchen Kreuzfahrten, sondern dass man eben mit den Kundengeldern auch der Makler für sich, die Versicherer vernünftig umgehen.
Ne? Ja, also bei dem Thema Produkte habe ich eigentlich auch die Einstellung, es sollte der Kunde entscheiden. Weder möchte ich die missionieren im Sinne, dass sie jetzt eine nachhaltige Hausratversicherung brauchen, noch möchte ich ihnen vorenthalten, dass es sowas gibt am Markt. Am Ende soll es der Kunde entscheiden. Ansonsten bin ich da relativ emotionslos, weil ich glaube, dass diese Dinge alle etwas bringen. Wichtiger aber, dass für die Hausrat jetzt ein Baum gepflanzt wird, ist, dass er überhaupt mal eine hat. Ich glaube, damit kommt er auch ganz gut zu Rande. Ich sehe es da eher bei mir dann die Verantwortung, erstmal für mich was zu tun, Nachhaltiges, als jetzt zu sagen, du Kunde musst das machen auf deine Kosten. Ne, wenn er das aber möchte, soll er das gerne tun. Du hast es eingangs gesagt, ne, wem sollte Nachhaltigkeit eigentlich ein Thema sein? Jeder, der Kinder hat oder Enkel, und die, ja gut, die sind Folge der Kinder dann, ne, also wer beides hat, vielleicht schon, dem sollte es nicht egal sein, in welcher Welt die mal aufwachsen. Immer wenn ich Autobahntoiletten sehe, dann glaube ich, die Menschen haben das Nachhaltigkeitsthema noch nicht verstanden. Da ist, glaube ich, immer jedem egal, wie die danach aussieht. Aber wenn wir das mal für unseren Planeten sehen, wenn ich den nicht als Autobahntoilette betrachte, sondern wirklich als Planet, wo ich sage, wenn ich gehe, dann möchte ich den vielleicht sogar ein Stück besser hinterlassen als ich und sauberer, als ich ihn vorgefunden habe und nicht einfach nur abgenutzt haben, dann finde ich das eine ganz gute Grundhaltung. Und aus der ergibt sich dann automatisch, was ich bezogen auf Umwelt tun sollte. Und ich finde, du hast vorhin angesprochen, das Thema Mitarbeiter auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Auch das ist Nachhaltigkeit, indem ich Mitarbeiter, da ist es mal ganz extrem, nicht ausbeute, nicht als nur Human Capital sehe und Arbeitskräfte, sondern wirklich als Menschen, die wertschätze und sie nicht nur während der Arbeitszeit wertschätze. Also das ist natürlich das eine, welche Kultur möchte ich im Unternehmen, dass ich die auch zusammen mit den Mitarbeitern mal mich über Werte unterhalte, die hier gelebt werden sollen und die vielleicht auch in einem Leitbild entwickle, was nicht nur abgedroschene Schlagwörter enthält, sondern wirklich was ist, worauf man sich im Alltag dann auch wieder bezieht und beziehen kann und auch immer regelmäßig wieder als Führungskraft, als Eigentümer dann das wieder zur Sprache bringt in den Meetings. Aber auch darüber hinaus, ne, Mitarbeiter haben auch eine Familie vielleicht und ein Privatleben. Und wenn da Probleme sind, dann nicht einfach davor, die Augen zu verschließen, sondern Hilfe anzubieten oder in einem Todesfall einen freien Tag zu geben. Was weiß ich, das sind so Kleinigkeiten manchmal, dass man einfach eine berufliche Heimat bietet. Die wird sicherlich nicht die Familie ersetzen, aber dass der sich morgens freut, wenn er zur Arbeit geht und nicht am Montag schon wieder auf Freitag freut. Ich hatte da mal ein schönes Erlebnis, dass eine Mitarbeiterin gesagt hat, die bei uns angefangen hat, dass ihr Mann sie gefragt hat, warum sie eigentlich jetzt immer so gut drauf sei, wenn sie von der Arbeit kommt. Das fand ich ein sehr schönes Feedback. Und dann weiß man, dass man so auf dem richtigen Weg ist, was das angeht. Und das kommt, glaube ich, oft immer noch zu kurz, wenn mir Kunden berichten, wie ihre Arbeitgeber mit ihnen umspringen. Aus Maklerwelt habe ich da noch wenig Schlechtes gehört, aber ich bin immer wieder geschockt, wie wenig nachhaltig die Mitarbeiterführung ist. Und deshalb ist mir das nochmal ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass man sich damit aktiv auseinandersetzen sollte. Sollte das vielleicht noch nicht so im Fokus sein.
Ja, ich denke auch, es sind erstmal so ein paar unternehmerische Grundlagen, die man unbedingt machen sollte. Also das fängt ja mit einer vernünftigen Aufgabenbeschreibung an, Tätigkeitsbeschreibung, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin weiß, was zu tun ist, an wen sie sich in bestimmten Sachen eben wenden kann. Dann natürlich Jahresgespräche, Quartalsgespräche, also auch ein bisschen standardisiert, wo auch der Mitarbeiter auch mal sagen kann, was ihm nicht gefällt oder wo er Weiterbildungsbedarf an der Stelle spürt. Das sollte man auch ein Stückchen dokumentieren. Das machen wir ja zum Teil auch in der Personalberatung für Makler mit, wo der eine oder andere, der eben doch mal alleine angefangen hat, hat jetzt 2, 3, 4 Mitarbeiter und eben mit diesem Werkzeug noch nicht so richtig das Ganze weiß. Also es gibt ein paar ganz klare Tools, was man wie machen sollte, um eben auch möglichst Fluktuation zu vermeiden, dass die Mitarbeiter schnell wieder gehen, denn wir wissen alle, Mitarbeiter einzuarbeiten, das ist sehr, sehr mühsam, sehr aufwendig, also die Mitarbeiter unbedingt versuchen zu halten.
Finden ist schon teuer, ne?
Das ist richtig. Ja. Finden ist natürlich auch kompliziert geworden in den letzten Jahren. Aber dazu gehört vor allem das Atmosphärische. Das hast du ja angesprochen, ne? Ja. Also wie geht die Chefin oder der Chef mit den Mitarbeitern um? Sagt man sich morgens guten Morgen oder läuft man kommentarlos vorbei? Nutzt man Gelegenheiten, sich eben auch mal nach der Familie zu erkundigen, wenn es passend ist? Oder auch Sachen mit den Familien zusammenzumachen. Also kenne viele Makler, die gerade so zu bestimmten Anlässen, ob das vor Weihnachten ist, ein Frühlings- oder ein Sommerfest, wo dann auch die Angehörigen mitkommen können, wenn sie wollen. Oder eben auch auf Kleinigkeiten zu achten. Ne? Wenn mal jemand traurig ist, dass man mal sagt, okay, hast ein Problem, willst du drüber reden? Also da gehört vieles dazu. Und die Gefahr, dass das ein bisschen verloren geht, die ist eigentlich vor allem dann, wenn Unternehmen gewachsen sind oder schnell gewachsen sind. Ja, von mal angefangen mit 1, 2 Teilzeitmitarbeitern, wenn es dann 10 oder 12 sind, dann wird es schon komplizierter. Ja, also wenn mit denen der Chef all diese Gespräche führen will, die notwendig sind, Jahresgespräche, Quartalsgespräche, dann muss man eben auch die Verantwortung haben, dass man eben zum Beispiel auch einen Gruppenleiter oder eine Personalverantwortliche oder einen Personalverantwortlichen einsetzt, der einem das bisschen abnimmt, dass man das an der Stelle macht. Also der Umgang, der ja in diesen ESG-Kriterien unter Social läuft, Soziales, der betrifft eben vor allem unsere Mitarbeiter, aber auch den Umgang mit den Kunden. Ja, wie behandeln wir Kunden? Wie intensiv sind wir für sie da? Und sich da eben auch immer wieder Feedback abzuholen, ob das nun über Provenexpert ist oder ähnliches, ne? Dass man Kunden auch mal bewusst auffordert. Wie fandet ihr die Beratung? Wir merken es ja an vielen Stellen auch im Internet, ja. Wenn ich da auf ein Online-Bestellportal gehe, dann werde ich sofort gefragt, wie war das Ganze? Und das sind ja nicht, dass ich es formal mache, sondern ich muss Anzeichen eben auch aufsammeln, die ich vielleicht selber nicht merke, ob irgendwas in die falsche Richtung an der Stelle läuft. Weil der Wettbewerb ist hart. Wir werden zunehmend mehr damit zu tun haben, dass Makler aus dem Markt verschwinden. Das heißt also, diejenigen, die kaufen, werden immer größere Einheiten haben mit mehr Kunden. Und dann geht natürlich der Einzelne vielleicht auch ein bisschen verloren, wenn ich vorher mal 500 Kunden hatte und durch Zukauf jetzt plötzlich 2.000 oder 3.000 Kunden habe. Das heißt also auch mit solchen Instrumenten immer wieder zu fühlen, sind meine Kunden mit mir zufrieden, wünschen sie sich bestimmte Dinge. Auch ich hatte vor kurzem mit einem Makler ein Gespräch, wie die Kunden sich so im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Ja. Und das ist ganz interessant. Also früher waren vor allem eben das richtige Produkt und die Qualität wichtig. Inzwischen sind viele neue Dinge dazugekommen. Wie schnell reagiere ich zum Beispiel? Das merken wir auch bei Amazon oder Ähnlichem. Mhm. Ja? Wann ist der Liefertermin? Wie funktioniert die Spedition? Wie positioniert sich das Produkt auch im Markt? Also auch diese Preissensibilität, die gestiegen ist. Ja. Und das sind immer wieder Dinge, die so ein bisschen auch die kleine Marktforschung in einem Maklerunternehmen notwendig machen, die Kunden immer mal zu fragen. Also ich empfehle durchaus immer mal, was weiß ich, bei den Top-Kunden mal so eine ganz kurze Umfrage zu machen, Zufriedenheit nach der letzten Beratung und vor allem mit denen, die wir nicht so häufig sehen. Also die C- oder die D-Kunden. Ja, weil meistens hat man ja dann den Effekt, dass die Kunden, wenn sie gefragt werden, wie bist du mit uns zufrieden, dass sie dann häufig sogar sagen, ach übrigens, ich habe da jetzt, was weiß ich, eine neue Photovoltaikanlage oder einen E-Scooter, der ist noch zu versichern. Also die häufig nur auf diesen Punkt warten, sprich mich doch bitte mal an, hab mich wieder lieb. Ja,
also so ungefähr. Ich glaube, viele die Angst, dass sie sagen, oh Gott, wenn ich die gerade die CD-Kunden jetzt frage, dann sagen die, ja, du hast dich 30 Jahre nicht gemeldet, ich finde das alles doof. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht haben, wenn man genau den Punkt anspricht und sagt, wir haben uns in der Vergangenheit nicht gemeldet, wir haben das hinterfragt, wir möchten da besser werden, was können wir tun, wie war es denn bisher, was hättet ihr gerne anderes? Also wenn ich da wirklich ganz transparent rangehe, dann kriege ich da, glaube ich, auch wertvolles Feedback. Ich wollte noch kurz ein Beispiel bringen zu dem, was du auch gesagt hast, das Thema Mitarbeitergespräche. Ich kenne es noch aus dem Konzernwelt so, du hast ein Jahresgespräch, da ging es eigentlich auch im Ergebnis dann nur darum, irgendein Formular, was mit dem Betriebsrat ausverhandelt wurde und entsprechend weichgespült war, so auszufüllen, dass am Ende die Gehaltssteigerung rauskommt, die vorher schon feststand, aber das irgendwie so aussieht, als wäre es in einem Gespräch aufgrund der persönlichen Leistung entstanden. Also es war alles andere als nachhaltig in meinen Augen. Was wir gemacht haben bei uns bei der WBV, sind Walk-and-Talks einzuführen, wo auch klar ist den Mitarbeitern, es geht dann nicht um Gehaltsverhandlungen, es geht auch nicht um die Aufgabenbeschreibung, sondern es geht wirklich um den Menschen. Regelmäßig, je nach Mitarbeiter, ist das auch unterschiedlich vom Rhythmus her, mal 6 Wochen, mal 8 Wochen, einfach eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal um den Block laufen, also wirklich in Bewegung an der frischen Luft und mal zu fragen, wie geht's denn? Wo brauchst du Unterstützung? Wie läuft's mit den Kollegen? Und das Ergebnis ist wirklich das Thema Wertschätzung, dass sie sich als Mensch gesehen fühlen. Und ich höre jetzt schon, dass viele denken gerade, um Gottes Willen, wenn ich das mit allen Mitarbeitern machen soll, die Zeit habe ich doch gar nicht. Ich sage dagegen, das ist keine Zeit Zusatzaufwand, das ist eine Zeitersparnis, weil die Mitarbeiter, du da so viel mitbekommst, was im Betrieb abläuft, was du sonst mit viel zu spät merken würdest und dann wieder irgendwelche Feuer löschen darfst, was viel mehr Geld kostet und viel mehr Zeit kostet, als wenn du einfach nah dran bist. Und du hast aber richtig gesagt, klar, wenn ich nachher 20 Leute habe, dann kann ich das vielleicht nicht mehr alles selber machen. Wobei ich mir tatsächlich überlegen würde, ob ich das Thema abgeben würde oder lieber was anderes. Aber man sagt ja, bis zu 7 Mitarbeiter kannst du direkt führen, dann brauchst du einfach eine Zwischenebene, einen Manager oder einen Bereichsleiter. Dann hat der natürlich eher die Aufgabe, wenn er an den Mitarbeitern dran ist. Ich würde aber als Unternehmer trotzdem gucken, dass ich an dem Team dran bleibe, vielleicht dann in anderer Form. Aber das regelmäßig Walk and Talk und nicht nur einmal im Jahr ein formelles Mitarbeitergespräch kann ich wirklich ans Herz legen, was das Thema Unternehmenskultur angeht. Und dann hast du es ja angesprochen, auch wenn man den Blick noch ein bisschen weiter rauszoomt, ist Nachhaltigkeit auch nachhaltige Unternehmensführung. Also wie kann ich einen Wert schaffen in meinem Unternehmen oder mit meinem Unternehmen einen Wert entwickeln, der unabhängig ist von meiner Person, weil wir alle werden früher oder später diesen Planeten wieder verlassen. Und die Frage ist dann, hinterlasse ich nachhaltig etwas, was dem Planeten, der Menschheit wieder dient und einen Wert darstellt, oder geht alles mit meiner Person wieder unter? Und damit muss ich mir halt Gedanken machen, wie kann ich denn mein Unternehmen so aufstellen, dass von meiner Person unabhängig wird, wie dass Prozesse da sind, dass die dokumentiert sind, dass das Wissen nicht verloren geht, wenn ich nicht mehr da bin, dass die Mitarbeiter auch ohne mich inhaltlich wissen, was sie zu tun haben. Und quasi, ich muss einfach die Brille aufsetzen. Wie muss das Unternehmen aussehen, damit es für einen Nachfolger einen Wert hat? Wie immer der dann aussieht, ob das dann mein eigenes Kind ist, ob ich denn das Betrieb dann verkaufe. Aber was will ich denn verkaufen oder weitergeben, wenn alles von meiner Person abhängig ist? Das ist dann ziemlich wenig nachhaltig. Und ich denke, das ist ja auch was, wo du viel Erfahrung drin hast.
Genau. Also der Begriff Walk and Talk gefällt mir sehr gut. Im Endeffekt ist auch egal, wie man es nennt, Teammeeting oder etwas Ähnliches. Also sollte man machen. Ja, da vielleicht auch noch eine Anregung. Ich weiß ja, dass eine ganze Reihe auch von Maklerkollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die online arbeiten, also aus dem Homeoffice. Mhm. Auch das geht. Ja, also Kamera an und taktisch sage ich, wer da noch nicht so erfahren ist, fang doch mit was Schönem an. Ja, das heißt also mal rundrum die Runde mal abfragen, was war dein schönstes Erlebnis vorige Woche mit den Kunden, mit den Mitarbeitern, ja, mit dem Chef vielleicht oder der Chefin. Ja, das hat man erstmal so in eine positive Grundstimmung an der Stelle ja, reingekommen.
Mit den Kollegen auch.
Aber eben auch nicht vergessen, was war vorige Woche dein größtes Ärgernis? Ja, dass die Leute es schnell raus haben. Nichts ist schlimmer, als dass jemand 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen sich mit irgendeiner Kleinigkeit rumschlägt oder auch in einem größeren Problem missmutig in der Firma ist, mit schlecht gelaunt, weil das hört man ja auch am Telefon. Ja, also diese Punkte mal abzufragen, gern mit einem Smalltalk auch, wie war das Wochenende gewesen, du warst im Urlaub, war es schön oder du warst krank, geht's dir wieder besser? Also das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und gerade in unserer doch stärker online gewordenen Welt, dann eben auch die Kollegen, die aus dem Homeoffice mit dabei sind, dann dementsprechend machen. Ich bin völlig bei dir. Diese Stunde, die lohnt sich wirklich, oder 45 Minuten, je nachdem, was man dafür aufwendet, als wenn man den Mitarbeiter verliert, wenn er innerlich gekündigt hat, die Arbeit nur noch schlecht macht. Und ich denke, Unternehmerinnen und Unternehmer ist auch dann gut, wenn er es nicht nur formal macht, sondern wenn man das auch aus dem Herzen ein Stück spürt,
dass ich Interesse am Menschen habe. Ja. Erstmal fang bei dir selber an. Dann auch da wieder strahlst du es ja aus. Auch das ist wieder ein Vorleben. Genau. Und übrigens den Walk and Talk, Happiness Walk and Talk haben wir den immer genannt sogar. Kannst du auch virtuell machen. Ne? Du kannst sagen, jetzt Mitarbeiter, nimm mal dein Telefon, ich nehme mein Telefon und wir gehen beide mal eine Runde durch den Wald, getrennt voneinander. Ist es trotzdem eine andere Atmosphäre, als wenn du am Rechner sitzt. Also einfach mal ausprobieren. Und ich höre auch schon wieder die Stimmen, die sagen, ja, das klingt alles ziemlich weichgespült. Wir haben uns alle lieb, haha, und Ringelpiez mit anfassen, aber das ist es auch nicht, sondern es geht darum, finde ich, das Positive hervorzuheben, aber trotzdem, natürlich ist deine Aufgabe als Führungskraft auch die Leitplanken vorzugeben und die auch darauf zu bestehen, dass die eingehalten werden. Aber ich sollte dann Kritik halt in der Sache üben und nicht an der Person. Und ich erlebe halt immer wieder, jetzt weniger bei Kollegen, aber so einfach im Alltag sieht man, dass Menschen einfach als Person kritisiert werden. Und das ist halt nicht nachhaltig, weil damit verbrenne ich den Menschen als Mitarbeiter. Und dann kündigt er nämlich innerlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Mitarbeiter ein Problem damit hat, wenn ich in der Sache ihn wertschätzend darauf anspreche, dass das nicht korrekt ist, dass wir das anders handhaben wollen und ihm zeige, wie wir es gerne hätten. Ja. Und dann kann er ja besser werden. Und ich glaube, jeder will sich weiterentwickeln, idealerweise.
Und in dieses Happy Work und Happy Talk im Endeffekt, wenn wir es mal so bezeichnen, erstmal bringt es ja eine gewisse Grundstimmung rein. Aber da bin ich ja als Unternehmerin oder als Unternehmer gefragt, wie ich eben auch bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, mit einbringe. Ja? Also was weiß ich, die Telefonbesetzung in der Woche, wer macht welche Dienste? Jetzt, wo wir das aufnehmen, hat man eben den Schwerpunkt Kfz. Nächstes Jahr sind wieder andere, vielleicht eine Sanierung steht an, dass man eben auch die gemeinsam anstehenden Aufgaben an der Stelle bespricht. Ja, und dann habe ich aber eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich nur irgendwas verordne und sage, dieses und jenes, klar muss das auch sein. Aber dass man eben sagt, Achtung, wir stehen gemeinsam vor dieser und jener Aufgabe. Wie gehen wir an das Thema ran? Unbedingt immer auch die Mitarbeiter abholen und fragen. Ne? Also nicht die Lösung vorgeben. Wir wissen häufig die Lösung, ja, als Chefin oder Chef. Aber die Mitarbeiter, die manchmal eigene Gedanken, nicht nur manchmal, sondern oft auch aus der Erfahrung eben Gedanken einbringen, die ich selber gar nicht habe, die sollten wir an der Stelle übrigens abholen. Wie du weißt, ich bin ja vor kurzem in Singapur gewesen Und witzigerweise hat man dort eben die Gäste immer verabschiedet, wenn sie aus der U-Bahn rausgegangen sind. Happy, happy Plattform. Also wir wünschen Ihnen einen schönen Bahnsteig, dass Sie gut nach Hause kommen. Nein. Da lächelt man ganz automatisch. Also das heißt, selbst Begriffe, wie ich so ein, ich kann Besprechung sagen, das klingt hart. Ja? Ja. Und deshalb gefällt mir dein Begriff auch sehr gut, weil man da schon eine ganz andere Grundstimmung reinbringt. Ja. Ja? Und das ist ein Stück Verantwortung von uns auch als Unternehmer.
Ja. Ja, schön. Ne? Dann kommen wir natürlich in die Führungsstile rein. Ist der Mitarbeiter schon so weit, dass ich ihn eigene Ideen entwickeln lassen kann? Idealerweise ja, ne? Da sollte er zumindest aber hinkommen. Aber auch da ist wieder Nachhaltigkeit vor Ort nicht. Das ist jetzt einfach. Mach deine eigenen Ideen oder frage ich erstmal, traust du es dir schon zu? Wenn nicht, was brauchst du noch dafür, damit du da hinkommst? Und willst du dich auch dahin entwickeln? Ich würde dich gerne dahin entwickeln und dann ihn da halt auf der Reise begleiten und es nicht einfach nur verordnen. Aber die Zeiten sind vorbei. Und ja, das finde ich einen ganz schönen Wrap-up heute einmal hier zu dem Thema Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt mal durch die ESG-Kriterien eigentlich durchgaloppiert. Ein kleines Potpourri an Inspirationen und Ideen, was man machen kann. Ich möchte noch darauf hinweisen, weil ich es in der Vorbereitung gesehen habe, du hast mich gar nicht darauf hingewiesen, aber ich habe gesehen bei dir auf der Website, ihr zertifiziert auch zu Nachhaltigkeit. Das würde mich nur interessieren, wird das eigentlich angenommen oder ist das eher für das ein stiefmütterliches Dasein noch, diese Auszeichnung?
Ja. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Anbietern, die genau so eine Zertifizierung machen. Und ich würde mal schätzen, dass etwa so 15-20% der größeren Maklerfirmen das inzwischen auch machen. Was ist der Hintergrund? Wir bekommen es ja mit, wenn ein großer Versicherer zum Beispiel seine Jahresbilanz-Sitzungen macht, für die Aktionäre auch, dann gibt es eben nicht nur einen Finanzplan, sondern inzwischen eben auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Ja, und das färbt so ein bisschen auch in unserer Branche ab, dass eben Versicherer das gerne machen, dass sie sagen, okay, unsere Investments, die gehen eben jetzt nicht mehr in Kohlebergwerke, sondern vielleicht in Windräder, in Solarparks oder es werden bestimmte Initiativen unterstützt. Und da das eben Kollegen auch wichtig ist, suchen sie natürlich auch nach objektiven Zertifizierungsmöglichkeiten. Und das bieten wir an. Das heißt also, wir gehen in einer Interviewform mit dem Makler und auch mit einigen Unterlagen, die einzureichen sind, durch die einzelnen Bereiche. Das fängt im Prinzip mit, das beginnen wir bei den ESG-Kriterien, dass man sich erstmal so ein bisschen die Bilanz anschaut, wie ist die Kostenstruktur, was wird für Umwelt und Klima getan, wie läuft die Unternehmensführung. So, und da haben wir im Prinzip bestimmte Maßstäbe entwickelt, dass wir sagen, okay, das ist so ein Mindestlevel. Und wenn es darüber hinausgeht in Bezug auf Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung, dann gibt es gewissermaßen Punkte obendrauf. Und je nachdem, wie dann das Punktekonto aussieht, kann man eben so ein silbernes Zertifikat oder ein goldenes Zertifikat an der Stelle bekommen. Was man dann inklusive eines Nachhaltigkeitsberichtes, der etwa so um die 40-60 Seiten ist, das kann man auf die Homepage stellen, kann das Siegel dazu packen und so also auch nach außen dokumentieren. Achtung, das Thema Nachhaltigkeit, das ist uns wichtig und der Kunde kann dementsprechend reinschauen. Bei einigen sind wir jetzt auch schon im zweiten Jahr. Das ist für den Unternehmer auch ganz interessant, dass wir uns den Nachhaltigkeitsbericht von 2022 oder 2023 hernehmen und vergleichen, was hat sich weiterentwickelt. Ja, also gerade in den Punkten, die man so vielleicht als Schwachstellen oder als Potenzialpunkte erkannt hat, wie ist es dort weitergegangen. Das wird ganz gut angenommen und gibt neben einer Unternehmensbewertung, die ja eher so von den finanziellen Dingen herkommt, auch noch einen zweiten Spiegel gewissermaßen ab. Was könnte ich selber auch in Bezug auf Nachhaltigkeit noch tun, um mein Unternehmen weiterzuentwickeln, so wie wir es heute schon ein bisschen besprochen haben. Ja.
Da gehen wir
also, wen das interessiert, der kann sich das gerne auf der Homepage mal anschauen. cc-mit-ps.de gibt es einen extra Punkt Nachhaltigkeit. Da kann man mal gucken, was macht der Schmidt mit seiner eigenen Firma in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und dann findet man Informationen zu dieser Bewertung.
Das geht ja auch dann, wenn man es richtig angeht, in meinen Augen schon in Richtung Unternehmensberatung. Ist das über die Förderung auch förderbar, in der wir mal gesprochen haben in Folge 214, wofür du ja zertifiziert bist? dass sie auch die Aufwendung für die Zertifizierung wieder staatlich fördern lassen.
Das ist richtig. Ne? Wir gehen das immer ein bisschen größer an. Also gucken jetzt nicht nur, ob der Papierkorb regelmäßig geleert wird und ob eine Mülltrennung stattfindet, auch wenn das natürlich irgendwo so ein Detailpunkt ist, den man mit abfragt. Aber das wird also auch vom Staat und aus Brüssel gefördert. Und wen das interessiert, dann können wir noch mal genauere Informationen dann geben. Es soll ja heute auch eher ein Meinungsaustausch zwischen uns sein, ja, als eine Werbeveranstaltung.
Deshalb habe ich auch ganz bewusst gesagt, mich interessiert das persönlich, weil ich habe es gesehen zufällig, weil ich danach gesucht habe. Du hast mich darauf nicht angesprochen. Und wichtig wäre mir, und ich glaube, das ist heute rübergekommen, dass nachhaltig heißt nicht gleich grün. Und nachhaltig heißt nicht Greenwashing und wir packen irgendwo ein Mäntelchen drüber, sondern es ist eine bestimmte Grundhaltung, die, glaube ich, schon eine Zeit ist, dass man die entwickelt. Aber es geht vor allen Dingen auch nicht darum, anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, sondern einfach mal zum eigenen Denken zu animieren und mich halt mal mit den Fragen wirklich auseinanderzusetzen. Und das bezieht sich nicht nur, wenn auch trotzdem auch auf Umweltschutz, sondern es bezieht sich halt auch auf die Mitarbeiter, auf die gesamte Unternehmenskultur und Unternehmensführung. Und am Ende ist es für mich selbst auch wirtschaftlich, weil ich einen nachhaltigen Wert mit meinem Unternehmen schaffe und den dann auch wieder weitergeben kann, an wen auch immer. Und auch das kommt ja wieder mir persönlich zugute, wenn ich dann etwas habe, was ich weitergeben kann. Da konnten wir mal ganz gut unsere Ansichten darstellen. Möchtest du das noch ergänzen, Peter?
Nein, war wie immer ein sehr schöner Austausch. Ich denke, man sollte sich von dem Thema jetzt gerade auch die aktuellen politischen Diskussionen nicht abschocken lassen, sondern ein bisschen eben wirklich auch dran denken an die kaufmännischen Traditionen. Vieles ist da schon identisch, auch wenn wir in einer anderen Zeit leben. Sollten auf jeden Fall eben auch den Kunden das eine oder andere anbieten, was stärker in die Zukunftssicherung auch für die Familien geht. Und wenn wir das selber vorlegen, denke ich mal, dann machen wir genau das Richtige. In dem Sinne, schönen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, danke dir für den Austausch und dir, liebe Hörer, wenn du bis hier dran geblieben bist, dann kannst du jetzt auch einen kleinen Nachhaltigkeitsbeitrag für diesen Podcast leisten und uns eine Bewertung geben, was inzwischen übrigens auch bei Audible geht. Da können wir jetzt auch die Podcasts hören. Wenn du Hörbuchhörer bist, musst du gar nicht mehr die App wechseln. Und da kann man auch eine Bewertung abgeben. Und natürlich auch bei Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Und ansonsten sagen wir einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.